2019 hatten wir unser letztes Ländle-Jugendwochenende. Und das ist ein Wochenende, wo Jugendliche aus verschiedenen Vorarlberger Gemeinden zusammenkommen. Findet jedes Jahr am Wochenende um den 26. Oktober statt. Und es ist eine spaßige und auferbauende Zeit, die wir da miteinander verbringen. Leider hat Corona 2020 einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber hoffentlich klappt es dieses Jahr wieder. Und bei diesem Ländle-Jugendwochenende 2019 haben wir ein spannendes Spiel gespielt. Am Abend nämlich haben wir uns in diesem großen, unbekannten Haus in Bolgenach versteckt und miteinander Verstecken gespielt. Dazu gab es jeweils Zweierteams. Ein Team hat sich versteckt, dann geht das Licht aus und alle übrigen Teams suchen. Und du kannst dir das vielleicht vorstellen, es ist ein unbekanntes Haus, ein riesengroßes Haus. Es ist besonders im Keller unten stockdunkel, kein Fenster. Und es ist schwierig, sich da zurechtzufinden und dann die versteckten Leute zu finden. Und es spielt natürlich auch ein bisschen Angst mit, oder? Es kommt ja alles. Und wenn man jemanden trifft, dann gibt es ein Erschrecken. Auf jeden Fall hat sich ein Team so gut versteckt, dass wir es einfach nicht finden konnten. Denn nämlich das Team von Joni und von Annalena. Wir haben gesucht und wir haben gesucht und gesucht und dann trifft man sich ja so als unterschiedliche Suchteams und wir haben uns frustriert zusammengeredet und haben gesagt, wo sind die denn nur? Wir haben schon überall gesucht. Seid ihr auch wirklich gründlich gewesen beim Suchen und wo wart ihr denn schon und wo sind sie? Aber obwohl wir uns abgeteamt haben, da war keine Spur von Joni und von Annalena. Da haben wir dann spekuliert, vielleicht sind sie einfach schlafen gegangen und sie lassen uns suchen, oder? Und wenn das der Fall ist, dann wird unsere Vergeltung grausam sein. Aber irgendwann haben wir uns gedemütigt geschlagen gegeben und anerkannt, sie haben sich einfach zu gut versteckt. Joni und Annalena haben gewonnen. Wir haben gerufen, sie sind aus ihrem Versteck gekommen und sie waren im Heizkeller, im allerletzten Winkel vom Haus. Sie waren außerdem perfekt ruhig und haben total souverän gewonnen. Es sind tatsächlich Suchende in den Heizkeller gegangen, aber nicht gründlich genug und die waren so leise, die haben es wirklich grandios gemeistert. In unserem heutigen Abschnitt, das war das Ländle-Jugendwochenende überhaupt, in unserem heutigen Abschnitt haben wir eine ähnliche Situation. Und zwar, Maria sucht Jesus. Und während das für uns nur sein Spiel war, hatte ihre Suche viel, 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 viel weitreichendere Folgen. Wieder einmal. Und zwar weitreichender auf einer persönlichen Ebene. Die Auswirkungen, wo es für Maria selbst gehabt hat, ganz persönlich, wie sie persönlich diesem auferstandenen Jesus begegnet und sich ihre Trauer, ihre Traurigkeit in Freude verwandelt. Aber auch weitreichender auf einer allgemeinen Ebene, nicht nur persönlich, sondern diese Auswirkungen, wo Marias Begegnung mit Jesus hat, diese Suche von Jesus hat auf ihre Jünger und in weiterer Folge auf alle anderen Menschen auch, sogar auf uns, auf dich und auf mich. Wo befinden wir uns in der gesamten Geschichte? Nach der Ermordung von Jesus am Karfreitag folgt seine Auferstehung am Ostersonntag. Und diese leibliche Auferstehung von Jesus ist das Herzstück vom Evangelium. Jedes der vier Evangelien berichtet von der Auferstehung und jede Evangeliumsrede in der Apostelgeschichte beinhaltet die Auferstehung. Diese leibliche Auferstehung von Jesus ist das Kernelement. Mit ihr steht und fällt alles für uns Christen. Weil wenn Jesus nicht wirklich auferstanden ist und nicht gesiegt hat über den Tod, dann gibt es auch über den Tod hinaus für uns Menschen keine Hoffnung. Der Tod bleibt dann die Endmacht unseres Lebens. Und somit haben wir uns entschieden, dass wir die nächsten vier Sonntage, also insgesamt vier Sonntage, in Johannes Kapitel 20 bleiben wollen und uns mit dieser Auferstehungsgeschichte auseinandersetzen wollen. Tauchen wir doch ein in die Geschichte Johannes 20. Du kannst gerne eine Bibel aufschlagen, mitlesen. Wir bleiben in der gesamten Predigt in diesem Abschnitt. Johannes 20, ab Vers 11 lese ich vor. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich ins Grab und sah zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einen am Kopfende und den anderen bei den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und diese sagten zu ihr: Frau, was weinst du? Sie sagte zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich zurück und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? Dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann werde ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und sagte zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena kam und berichtete den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er das zu ihr gesagt hatte. Der Johannes ist ein genialer Autor. Aber er macht es uns nicht immer so ganz leicht, durch seine Erzählungen durchzunavigieren. Und mir geht es oft so nach dem ersten Durchlesen von der Geschichte, dass ich mich frage, was will er eigentlich sagen? Was ist der springende Punkt von Johannes mit dem, was er hier aufschreibt? Und heute macht das uns relativ leicht, weil der Johannes, der priorisiert, was er sagen will, durch Wiederholung. Maria sagt zweimal das Gleiche. Sie sagt: Jesus ist nicht mehr im Grab und niemand weiß, wo er ist. Und dann auch der Engel und Jesus sagen zweimal das Gleiche. Sie sagen: Frau, warum weinst du? Der Ostersonntag, der verläuft folgendermaßen. Maria Magdalena und auf ihren Hinweis dann auch Petrus und Johannes, die finden das leere Grab vor. Johannes sieht und glaubt. Diese Geschichte haben wir letzten Sonntag miteinander angeschaut. Und dann gehen der Petrus und der Johannes wieder nach Hause. Aber Maria, die bleibt jetzt allein und traurig und weinend und wahrscheinlich absolut orientierungslos beim leeren Grab zurück. Und da ist sie, am Boden zerstört, und es ist so verständlich. Dieser persönliche Schmerz von Maria über diesen Verlust von ihrem Freund Jesus, nicht nur, dass er gestorben war, auch dieses Leid und diese Misshandlung und diesen unmenschlich grausamen Tod, den Jesus am Kreuz erlebt hat. Maria war ja dabei, die hat es mit eigenen Augen erlebt. Maria hat gesehen, wie ihr Freund Jesus elend gestorben war. Aber auch diese Hoffnung, die zerstört war, dass Jesus ein mächtiger Herrscher werden würde, plötzlich alles zerschlagen. Es muss sich wie ein Betrug anfühlen. Am Ende dieses Abenteuers wartet ein schändlicher Tod am Kreuz auf Jesus. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Furcht mitspielt, dass Maria Angst hatte. Wir lesen im Lukas-Evangelium, dass Maria von 7 Dämonen befreit wurde. Und wir lesen dann Geschichten von Dämonenbesessenen in den Evangelien. Und das sind lauter Schauergeschichten. Dämonen werfen Menschen ins Feuer oder ins Wasser, um ihnen zu schaden. Oder sie machen Menschen stumm. Oder sie sorgen dafür, dass Dämonenbesessene andere Menschen verprügeln oder nackt herumlaufen oder Fesseln zerreißen oder auf dem Friedhof leben und so weiter und so fort. Sie nehmen die Macht eines Menschen ein und sorgen dafür, dass sie sich aufführen wie Tiere. Da kommt nichts Gutes dabei raus. Und jetzt mit Jesus' Abwesenheit war für Maria diese schützende Gegenwart wieder verschwunden. Würden die Dämonen zurückkommen? Würde alles werden wie davor? Ein schrecklicher Gedanke. Ein persönlicher Schmerz von Maria, eine zerstörte Hoffnung und diese Angst. Sie treiben Maria an. Und jetzt will sie das letzte Mögliche tun für ihren Herrn, um ihren Herrn zu ehren. Und zwar will sie ihm eine anständige Beerdigung ermöglichen. Aber das kann sie nicht, weil der Leichnam ist weg. Das war der letzte Halm, an den sie sich geklammert hat. Und das ist so die letzte ultimative Demütigung. Sogar ihre Trauer wird verhindert. Sogar ihre Trauer wird ihr verwehrt. Jesus ist weg und sie weiß nicht, wo er liegt. Sie steht am Grab und sie weint. Was soll sie sonst tun? Maria sucht Jesus, aber Jesus ist nicht auffindbar. Auf dieser Suche wirft jetzt Maria einen Blick ins Grab hinein und da sieht sie zwei Engel. Und diese Engel stellen ihr jetzt eine zentrale Frage. Sie sagen: Frau, warum weinst du? Frau ist dir kein abfälliger Titel. Jesus sagt ja selbst zu seiner Mutter: Frau. Und diese Frage kann man jetzt auf zwei Arten verstehen. Die erste Möglichkeit wäre: Du siehst aber traurig aus. Was ist denn mit dir passiert? Warum weinst du denn? Und ich glaube, das ist nicht die Absicht der Engel. Aber die zweite Option wäre die: Die Engel wissen eigentlich, warum Maria weint, aber sie können es einfach nicht nachvollziehen. Warum nicht? Nicht, weil es ihnen an Empathie mangelt, sondern weil die Abwesenheit von Jesus' Leichnam keine schlechte Botschaft ist, sondern eine unübertrefflich freudige. Es wäre effektiv viel, viel schlimmer, wenn Jesus immer noch da liegt, immer noch im Grab, kalt und tot. Und das ist die Frage: Warum weinst du? Weil eigentlich gibt es doch gar keinen Grund zu weinen. Aber Maria versteht das nicht. Obwohl auch mit der Gegenwart der Engel Gott ganz offensichtlich da seine Finger irgendwie im Spiel haben muss. Aber Maria sieht das nicht. Und somit bleibt ihre Welt immer noch traurig und immer noch hoffnungslos. Und dann merkt sie, da ist noch jemand. Neben den Engeln ist da plötzlich noch eine Person. Und der Johannes erklärt uns da was, was Maria noch nicht weiß. Johannes sagt: Hier kommt Jesus. Und Jesus stellt die gleiche Frage noch einmal, mit der gleichen Absicht: Frau, warum weinst du? Gibt da keinen Grund. Und ergänzend dazu sagt er: Wen suchst du? Und auch diese Frage können wir auf zwei Arten verstehen. Erstens: Wen suchst du? Antwort: Ich suche den Körper von Jesus. Aber nachdem Jesus weiß, wen sie sucht, ist seine Frage anders gemeint. Er sagt zu ihr: Wen suchst du? Welche Kategorie Mensch suchst du? Suchst du einen besiegten, einen leblosen, toten Körper? Oder müsstest du nicht vielmehr den König des Lebens suchen? Der Große, der Starke, der sogar mächtiger ist als der Tod. Marias Problem ist genau das gleiche wie das der restlichen Jünger. Sie hat eine viel zu kleine Sicht von Jesus. Sie sucht einen Leichnam statt einem siegreichen Herrn. Und da stellt sich auch für uns die Frage: In welche Kategorie passt dein Jesus? Wen suchst du? Nach welchen Kriterien beurteilen wir Jesus? Und das ist genau der Punkt hier. Maria sucht ernsthaft und sie sucht verzweifelt, aber sie sucht am falschen Ort, unter falschen Bedingungen, mit falschen Erwartungen. Und das hat einen alleinigen Grund. Maria sucht mit ihrem menschlichen Verständnis, mit ihren menschlichen Möglichkeiten. Sie sucht etwas auf menschliche Weise, das menschlich eigentlich nicht zu finden ist, nicht zu ergründen ist. Es übersteigt unsere Erfahrung, es übersteigt unseren Verstand, es übersteigt unsere Fähigkeiten, Gott zu sehen, wie er ist. Maria hat Jesu Worte über Auferstehung gehört. Sie hat gehört, wie Jesus gesagt hat: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und vermutlich hat sie sogar mitbekommen, wie der Lazarus wieder zum Leben erwacht ist. Aber sie hat das nur mit ihrem menschlichen Verständnis aufgenommen. Und ich kann es absolut nachvollziehen. Und jetzt passiert etwas Unglaubliches. Maria sucht mit allem, was sie hat und kann, aber Jesus findet sie. Jesus beendet dieses Versteckspiel und er sagt zu ihr: Maria. Und ihr wird bewusst, wer vor ihr steht, nämlich Jesus. Und nicht einfach nur sein Leichnam, das wäre auch ziemlich gruselig, sondern es ist der Auferstandene, der leibhaftige Jesus. Maria sucht mit allem, was sie hat und kann, aber es ist Jesus, der sie findet. Und er macht das auf eine persönliche, auf eine freundliche, auf eine intime und geduldige Art. Er sagt nicht einfach zu Maria, hey, ich bin's, hallo. Das hättest du ja wissen müssen. Ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, ehrlich gesagt. Warum denkst du, dass ich tot bin? Ungläubige. Nein, er ist gütig. Er ist barmherzig. Er nennt sie beim Namen. Er sagt zu ihr Maria. Er sagt nicht zu ihr Frau. Er nennt sie auch nicht beim Nachnamen. Er sagt nicht, hey Magdalenerin. Sondern er sagt Maria. Und damit liefert er ein Beispiel aus seiner eigenen Geschichte. Johannes 10, da sagt er nämlich, die Schafe hören auf die Stimme des Hirten. Der Hirte, der ruft seine Schafe mit Namen und er führt sie hinaus. Und wenn er seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Und weiter sagt er, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Maria. Und alles ist klar. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden niemals umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Maria sucht mit allem, was sie hat und kann. Aber es ist Jesus, der sie findet. Es ist Jesus, der sie beim Namen ruft. Und sein orientierungsloses Schaf Maria findet. Und dadurch überträgt er ihr sogar dieses Privileg, die allererste Person zu sein, die dem auferstandenen Sohn Gottes begegnet. Stell dir mal vor, du bekommst einen Anruf. Ein entfernter Verwandter in Amerika, von dem du noch nie gehört hast, ist gestorben. Du bist der nächste lebende Erbe und hast demnach Anspruch auf 800.000 Euro, die hinterlassen wurden. Ich bin mir ganz sicher, deine erste Reaktion ist Misstrauen. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Das riecht nach Betrug. Aber trotzdem, der Notar, der scheint legitim zu sein. Und hat nicht mal jemand was aus der Verwandtschaft von einem Verwandten in Amerika erwähnt? Du bist dir nicht ganz sicher. Es klingt so schön, um wahr zu sein. Irgendwie riecht es nach Betrug. Aber was wäre, wenn es stimmen würde? Würdest du nicht wenigstens ein paar Nachforschungen anstellen, bevor du ohne Faktencheck diese Geschichte einfach verwirfst? Unsinn, kann nicht sein. Muss Betrug sein. Vielleicht denkst du dir, man braucht sehr viel Fantasie, um an eine leibliche Auferstehung von Jesus zu glauben. Und das kann ich nachvollziehen. Das ist nicht, wie es normalerweise läuft. Wenn man tot ist, dann bleibt man tot. Und sogar wenn man diese Nahtoderlebnisse mit einbezieht, Jesus war 3 Tage lang tot nach brutalen Misshandlungen. Und dass jemand nach sowas wieder zum Leben zurückkommt, davon hat noch nie jemand gehört, geschweige denn irgendjemand von uns miterlebt. Und Gott erwartet auch nicht von uns einen blinden, naiven Glauben. Und das schätze ich enorm an Gott. Und deshalb hat er in seiner Weise dafür gesorgt, dass wir substanzielle Informationen hinsichtlich dieser Auferstehung bekommen. Dieses leere Grab überzeugt auch in der Geschichte nicht wirklich die Leute. Weil keiner damit rechnet, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Außer der Johannes, der sieht und der glaubt. Was auch immer er glaubt und sieht. Aber was die Leute überzeugt, ist die Begegnung mit diesem auferstandenen Jesus. Und somit sind für uns 2000 Jahre später ein zentraler Beweis von Jesus' Auferstehung diese Leute, diese Augenzeugen, Menschen, die dem leiblich Auferstandenen begegnet sind. Maria war die Erste, aber sie war nicht die Letzte. Später am Ostersonntag ist der Petrus erschienen, am Abend den Emmaus-Jüngern, dann den Aposteln, außer dem Thomas. Er ist dem Jakobus erschienen, lesen wir. 8 Tage später allen Aposteln inklusive den Thomas, später noch den 7 Jüngern am See Tiberias, dann einer Menge von 500 Gläubigen, das schreibt der Paulus, und er sagt, geh hin und red mit denen, frag nach. Die Jünger erleben ihn nochmal bei seiner Himmelfahrt, der Paulus erlebt ihn auf dem Weg nach Damaskus, der Stephanus sieht ihn bei seiner Steinigung, der Paulus begegnet ihm im Tempel und der Johannes, wo er seine Offenbarung aufschreibt, sieht auch den auferstandenen Jesus. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Und so unglaublich, wie das klingt, wir haben genug Beweise, um uns ein Bild von dieser Auferstehung zu machen, von der Wahrhaftigkeit von diesem Ereignis zu verschaffen. Und diese Augenzeugenberichte, Maria, ist einer der zentralen Beweise davon. Ich kann dir sagen, dieser Gewinn von der Auferstehung ist unbeschreiblich größer, als wie wenn das wahr wäre, dass ein Verwandter in Amerika dieses unverhoffte Erbe hinterlässt. Es ist unübertrefflich wertvoll. Es ist auf ewig signifikant. Und drum schieb das nicht einfach zur Seite, sondern setz dich selbst damit auseinander. Und wenn ich dir irgendwie helfen kann dabei oder sonst irgendjemand hier, wir machen gern Beweissichtung und graben uns da miteinander durch. Einfach auf mich zukommen. Maria sucht und sie wird von Jesus gefunden. Aber Jesus hat nun ein größeres Bild im Blick. Nämlich nachdem sich jede Traurigkeit von Maria in Luft aufgelöst hat, sagt Jesus einen ganz, ganz komischen Satz zu ihr. In Vers 17 sagt er, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Die Kommentatoren sind sich einig, dass das ein ziemlich schwieriger Satz ist. Und das sieht man auch an den verschiedenen Übersetzungen. Rühre mich nicht an, berühre mich nicht, halte mich nicht fest oder lass mich los, sind einige von den Varianten, wo wir in den verschiedenen Übersetzungen finden. Und das alles klingt ein bisschen komisch, besonders auch deshalb, weil ja Jesus später zum Thomas sagt, greif mich an. Er sagt ihm genau das Gegenteil, fordere ihn auf, greife meine Wunden hinein, berühre mich. Was für mich am schlüssigsten ist, was Jesus hier sagen möchte, Maria begegnet diesem totgeglaubten Jesus und sie hat übermäßige Freude. Es muss ihr Herz gesprengt haben vor Freude. Und dem hat sie vermutlich auch körperlichen Ausdruck verliehen. Vielleicht hat sie Jesus umarmt oder vielleicht hat sie Jesus so festgehalten im Staunen und kaum zu glauben, du bist es wirklich. Vielleicht hat sie sich auch zu seinen Füßen geworfen und seine Füße umklammert. Wir wissen es nicht genau, aber irgendwie hält sie ihn fest. Und in dieser Situation sagt Jesus zu Maria, halte mich nicht fest, weil ich muss noch auffahren zum Vater in den Himmel. Und das sollst du auch den anderen sagen. Ich werde in den Himmel auffahren. Was er damit meint. Diese Freude von Maria über Jesu Auferstehung ist nicht einfach eine private Freude. Der Horizont ist nicht diese persönliche Beziehung zwischen Maria und Jesus. Es geht nicht einfach darum, dass Jesus tot war und jetzt wieder lebt und jetzt ist diese Trauer vorbei und sie haben wieder Zeit miteinander, sondern es steckt eine viel, viel größere Dimension dahinter. Mit seinem Tod und seiner Auferstehung hat Jesus den Prototypen vom Leben erschaffen. Er hat Schuld bezahlt, er hat den Tod besiegt und das ewige Leben betreten. Und das ist ein Weg, den er nicht nur allein geht, sondern als Erster vorgegangen ist und wir Gläubige nachgehen dürfen. Und was jetzt der nächste Schritt ist, Jesus muss auffahren, weg von dieser Welt, in den Himmel zu Gott, dem Vater, damit nämlich der Heilige Geist kommen kann und dadurch in jedem Mensch weiterbringt, was Jesus bereits gestartet hat und auf eine viel, viel größere Weise wirken kann, wie Jesus das jemals konnte. Diese Freude von Maria ist unbeschreiblich groß. Aber Jesus hat ein viel größeres Bild im Blick. Nicht einfach nur mit seinen Freunden zusammen zu sein, sondern mit seinem Werk am Kreuz und der Auferstehung die gesamte restliche Menschheit zu segnen. Du und ich, wir miteinander, wir sind ein Beweis, dass diese Absicht aufgegangen ist. 2000 Jahre nach dem Tod von Jesus und seiner Auferstehung hat uns Gott gesucht, durch seinen Heiligen Geist überführt. Gott hat gezeigt, dass wir Sünder sind, hat uns das aufgezeigt und dass wir Vergebung brauchen. Und er hat gezeigt, dass Jesu Worte wahr sind für uns, für dich und für mich. Er hat Vergebung geschenkt durch seinen Tod. Und er hat gezeigt, dass wir durch seine Auferstehung diese Zuversicht auf das ewige Leben haben dürfen. Und somit sagt Jesus: Maria, du kannst mich nicht festhalten, weil ich muss in den Himmel auffahren, damit der Heilige Geist kommen kann. Und das mit dem Heiligen Geist sagt er nicht wörtlich hier, sondern impliziert. Wörtlich sagt er das in Johannes 16, da heißt es nämlich: Wenn ich nicht hingehe, dann kommt der Tröster, also der Heilige Geist, nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Jesus sagt zu Maria: Und das musst du auch meinen Jüngern sagen. Und Maria geht und erzählt, wie Jesus ihr das aufgetragen hat. In diesem Auftrag von Jesus steckt ein überwältigendes Detail. Ist euch aufgefallen? Vers 17. Jesus nennt seine Jünger plötzlich Brüder. Und er nennt Gott ihren gemeinsamen Vater. Und was er hier macht, ist so enorm großzügig, gönnerhaft. Und es ist gleichzeitig auch eine Auswirkung von der Auferstehung. Die Auferstehung von Jesus ist nämlich ein Startschuss für die neue Schöpfung. Und in dieser neuen Schöpfung, da gibt es auch ein neues Volk. Ein Volk in vollkommener Einheit. Ein Volk unter der vollumfassenden und perfekten Herrschaft von König Jesus. Noch ist das nicht vollends erfüllt. Uns fehlt noch der neue Körper. Außerdem leben wir noch in dieser alten Welt, dieser gefallenen Welt, wo wir diese Unvollkommenheit jeden Tag erleben. Und um diese Vollkommenheit zu erleben, müssen wir zuerst dieses Leben verlassen, austreten. Und obwohl Jesus als Bruder und als Sohn Gottes immer eine besondere Stellung haben wird, setzt er sich dennoch auf eine Ebene mit uns Menschen. Und er macht uns zu seinen Brüdern und zu seinen Schwestern. Er macht uns zu seiner Familie. Oder in den Worten von Johannes 1, da heißt es: Alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Jesus sagt zu Maria: Bring diese gute Nachricht zu meiner neuen Familie und bestätigt dadurch auch diesen Status, den wir haben, durch seine Auferstehung bekommen haben. Obwohl die volle Erfüllung vom neuen Volk natürlich noch nicht komplett umgesetzt ist. Und das mündet dann in weiterer Folge nahtlos in den Missionsauftrag hinein, Matthäus 28, geh und erzähl es weiter, behalt es nicht für dich allein. Es ist gute Nachricht, jeder soll es hören. Ich weiß nicht, ob du Gott suchst oder ob du ihn schon gefunden hast, beziehungsweise er dich schon gefunden hat. Wie auch immer, die gute Botschaft ist: Der gute Hirte ruft seine Schafe. Und er lässt uns nicht im Dunkeln herumtappen, sondern er geht uns entgegen. Er findet uns. Und das ist wahr für Menschen, die Jesus bereits gefunden haben. Und das ist auch wahr für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die noch am Suchen sind. Wen suchst du? Wen suchen wir? Welche Art von Gott erwarten wir? So oft haben wir unsere eigene Vorstellung von Gott oder von Errettung. Und noch einmal, das trifft auch zu für uns, die wir Jesus schon gefunden haben. Aber Gott gibt sich selbst in seinem Wort zu erkennen und formt unser Bild von ihm selbst. Und wir werden dadurch immer fündiger von ihm selbst. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Wir folgen einem lebendigen Retter nach. Und seine Auferstehung begründet unsere Hoffnung auf ein neues, auf ein ewiges Leben. Unsere Musiker werden ein paar Lieder spielen, mitsingen dürfen wir leider nicht. Und dieses erste Lied bringt es wunderbar zum Ausdruck, gut und gnädig, das Monatslied. Und da heißt es: Ich komme vor den Thron des Königs, in den Händen habe ich nichts. Doch ich weiß, dass er mich annimmt, weil er gut und gnädig ist. Gott ruft uns, er sucht uns und er findet uns. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du ein guter Vater bist, durch und durch gut. Und ich danke dir, dass wir einen Einblick bekommen in deine Weisheit, wie du dir das gedacht hast mit uns Menschen. Und ich danke dir, dass Jesus der lebendige Beweis ist für deine Übermacht, für die Lösung des Problems vom Sterben. Und ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du uns gefunden hast, dass du uns suchst und findest. Und so bitte ich dich, dass du immer mehr Platz bekommst in unserem Leben und dass wir uns an dir festklammern. Wir dürfen das ja. Und dass du deinen Weg mit uns weitergehst. Du bist der gute Hirte. Bei dir sind wir gut aufgehoben. Amen.